Dialog, der. Substantiv maskulin. Von zwei oder mehreren Personen abwechselnd geführte Rede und Gegenrede, Zwiegespräch, Wechselrede. Quartett, das. Substantiv neutrum. Ensemble von vier Solisten oder Gruppe von vier Personen, die häufig gemeinsam in Erscheinung treten. Das Dialogquartett.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier am virtuellen Kaffeehaustisch. Es ist wieder Dialogquartett-Zeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Draußen an den iPhones und PCs und Apps. Und schön, dass ihr hier mit mir am Tisch sitzt. Mein Name ist Roger Muffler. Wir haben wieder mit dabei die Alexandra Wiedrowski-Brichter. Hallo Alex.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Dann haben wir heute auf dem DDV-Stuhl Meinert Jakobsen. Und Meinert, es freut mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Du warst ja schon beim letzten Mal angekündigt als Vertreter des DDVs, aber dann ist dir ein Unfall dazwischen gekommen. Du wurdest dann würdig vertreten vom Stefan Schmiedl. Für uns soweit alles gut. Jetzt aber Meinert, wie geht es dir?
Du, es geht langsam wieder besser und ja, das wächst alles zusammen und von daher haben die Ärzte gute Arbeit geleistet.
Okay, schön, das freut mich zu hören. Und du hast auch uns im Gespräch vorhin gesagt, du warst das letzte Mal mit dabei, du bist also voll auf dem Laufenden und hast dir das live angehört. Sehr schön.
Genau, vor dem Fußballspiel.
Vor dem Fußballspiel, genau. Toll. Du bist Vorsitzender des Kompetenzzenters Künstliche Intelligenz und Customer Centricity im DDV. Und da arbeitest du eben auch mit dem Stefan Schmiedl zusammen. Was sind da so deine Aufgaben?
Gut, die Aufgaben beim DDV sind so ein bisschen als Plattform zu dienen, um den Austausch zu machen, wo eben KI-Themen und CRM, so allgemeine CRM-Themen, vertreten sind und wie die Auswirkungen dieser neuen Techniken und dieser ganzen Sachen auf den Dialog sind für den Deutschen Dialog-Marketing-Verband. Und wir organisieren halt so alle 3-4 Monate Treffen, zurzeit sehr virtuell, aber auch demnächst wieder physisch, wo wir uns dann austauschen. Beim nächsten Mal haben wir jetzt irgendwie Augmented Reality ein paar Beispiele, wo wir haben und versuchen damit im Endeffekt alle DDV-Mitglieder aufzuschlauen, wie man sowas einsetzen und nutzen kann.
Cool, das klingt sehr spannend und passt natürlich wunderbar zu unserem heutigen Thema. Und damit leite ich über zu unserem heutigen Gast, Alexander Adrowitzer. Alexander, erzähl uns doch bitte etwas über dich.
Ja, lieber Roger, sehr gerne. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich heute in der Runde dabei sein darf. Ich habe natürlich die vergangenen Dialogquartette nachgehört und es waren sehr, sehr spannende Dinge dabei und da bin ich schon sehr gespannt, was mich heute in der Runde erwartet. Zu mir, ich bin Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in Österreich. Ich bin zuständig für alles, was sich um die künstliche Intelligenz dreht, aber auch im Speziellen rund um das Marketing. Wir haben einen unserer Schwerpunkte Marketing und da versuche ich unseren Studierenden so gut wie möglich nahezubringen, was man mit Daten alles machen kann, wie man datenbasiertes Marketing betreiben kann und natürlich ist da auch der Dialog etwas sehr Wichtiges und den üben wir natürlich einerseits mit unseren Studierenden, aber eben auch bringen wir ihnen bei, dass es sehr wichtig ist, wenn der Kunde im Zentrum steht und wir versuchen auch so eine gemeinsame Sprache zu finden, so ein bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen den reinen IT-lastigen und eben auch der Marketingwelt. Also gerade das war auch eines der Themen, die ihr in den letzten Dialogquartetten angeschnitten habt, also so diese Lücke der Leute zwischen Marketing und IT, die versuchen wir zu schließen.
Was ist die größere Herausforderung? Also hast du jetzt eher Leute, die schon eine gute Ahnung von IT und Daten haben und die jetzt den Dialog und das Kundendenken lernen müssen oder umgekehrt?
Wir haben eine sehr bunte Mischung. Also es ist, ich versuche die Frage ein bisschen umzuformulieren. Mhm. Was ist leichter, jemanden mit IT-Background Marketing beizubringen oder umgekehrt? Und da ist es definitiv so, dass Leute mit Marketing-Hintergrund sehr leicht die IT-Denke übernehmen können, während es den IT-Lastigen eher schwerfällt, sich so ein bisschen in die Marketingwelt reinzudenken.
Spannend, sehr spannend. Meinert und Alex, erlebt ihr das auch so?
Nee, also wir sind ja eher so im Bereich Analyse, KI-Anwendung unterwegs mit meiner Agentur und da ist es eigentlich eher so, dass meine Kollegen eigentlich eher IT-lastig sind und das ist relativ schwer, relativ einfach, den Marketing beizubringen und auch das Verständnis, weil das eben auch das eigene Erleben ist, weil man Marketing ja selber erlebt. Bei Marketing-Leuten, die IT verstehen sollen, fällt sehr häufig relativ schnell im Endeffekt so eine Klappe runter, weil die ja überhaupt keinen Zugang zu den Themen finden. Also ist so meine Wahrnehmung. Ich glaube, es ist genau andersrum. Also meine IT-Kollegen lernen eher Marketing. Die Marketiers, die werden niemals eine SQL-Syntax schreiben können, glaube ich.
Eine sehr absolute Aussage.
Ja, wobei ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, dass sie dann eben, dass jetzt ein Marketer programmieren und coden lernen muss. Es geht viel mehr um das Verständnis der anderen Welt oder der anderen Denkweise, weil ein Marketer heutzutage braucht einfach auch technologisches Verständnis. Wie gesagt, das heißt nicht, dass er coden können muss oder programmieren können muss. Das klappt ganz sicher nicht. Und jemand aus der IT, damit meine ich jetzt aber auch keinen Developer, sondern auch eher in Richtung der Bindeglieder, Product Owner oder in dem Bereich, die müssen halt auch das Verständnis für den Markt und für die Go-to-Market-Prozesse haben. Also das ist schon, glaube ich, mit ein Teil der agilen Welt, die aber nicht nur Marketing einbezieht aus meiner Sicht, sondern auch vor allem das Thema Produktentwicklung, weil wir uns immer mehr in Richtung so High-Performing-Teams eigentlich bewegen, die aus all diesen Bereichen halt das Wissen vereinen müssen. Und das kann nicht immer in einer Person sein, also das ist klar, aber ich glaube, es geht da viel mehr um das Verständnis und die Grundideen eben dahinter.
Alexander, ist das so, deine Studenten, lernen die nicht wirklich dann auch Code zu schreiben? Geht es einfach um die Konzepte?
Doch, natürlich. Also Programmierung ist Teil des Studiums, also zieht sich auch als roter Faden durch das gesamte Studium durch. Ich glaube, so ein großer Unterschied ist so die Denkweise. Also klassisch, wenn man in der IT ist, hat man 0 und 1 und dazwischen gibt es nichts. Und in der Anwendungswelt ist es doch eine sehr bunte Vielfalt, wo zwischen 0 und 1 noch unendlich viele Zahlen liegen. Und genau diese unterschiedliche Herangehensweise an Problemstellungen macht es auch so spannend. Also für die IT-mäßigen ist es eine Erweiterung ihres Denkens, für eher aus dem Marketing kommende teilweise ein bisschen eine Einschränkung. Natürlich, und da gebe ich auch dem Meinert recht, ist es so, dass man jetzt nicht Hardcore SQL-Statements schreiben wird als Marketing mit Marketing-Background, aber man ist doch sehr viele Tools gewöhnt. Also auch im datengetriebenen Marketing muss man mit verschiedensten Analyse-Tools umgehen können und auch da sich schon sehr viele Denkweisen aus der IT aneignen.
Mhm. Aber spannend, also es scheinen da doch verschiedene Wahrnehmungen vorzuherrschen. Ich kann SQL, wollte ich noch sagen.
Gratuliere.
Ja, danke vielmals. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich muss immer wieder mich selbst da in den Vordergrund drängen. Sorry. Nein, aber natürlich auch so, ich jetzt bin nicht der große Virtuose, aber ich kann das doch. Und ich finde das hochspannend, mich da reinzudenken, eben auch in diese Welt des Codings. Gut. Genug zu mir. Es geht nicht um mich heute. Es geht um Alexander und seine Hypothese. Und damit eröffnen wir jetzt den eigentlichen Thementeil des heutigen Abends. Alexander, das Thema des heutigen Dialogquartetts lautet Dialog mit der Maschine. Und du bringst ganz konkret die Frage mit, sind Maschinen die besseren Gesprächspartner? Du hast diese Frage eingebracht. Welche Gedanken hast du dir dazu gemacht und zu welcher Antwort bist du gekommen, falls überhaupt?
Genau. Es ist ja so, dass uns in letzter Zeit Maschinen als Gesprächspartner immer geläufiger geworden sind, sei es als digitaler Assistent, Siri, Alexa, wie sie nicht alle heißen. Und nicht nur in Sprache, sondern auch geschrieben als Chatbot kommt es uns ja immer wieder vor, wenn wir eine Webseite besuchen, da geht dann so ein kleines Fensterchen auf und fragt uns um unsere Meinung oder versucht Probleme zu lösen. Und wenn man mal gerade in Kundenbeziehungen war, Kundenbeschwerden bearbeitet hat oder selbst Anfragen hat, steht man immer wieder vor dem Ding, versteht mich das Gegenüber überhaupt? Und da zeigt sich, dass es teilweise gar nicht so große Unterschiede gibt, ob man mit Menschen oder mit Maschinen redet. Und warum die Frage mir aufgetaucht ist, in welchem Bereich ist wirklich eine Maschine der bessere Gesprächspartner? In welchen Situationen? Und wo greift man dann doch lieber auf menschliche Gesprächspartner zurück? Ab wann beginnt der Punkt, wo derzeit noch der Mensch der Maschine vorzuziehen ist oder wo auch der Kunde, der Konsument, wir alle lieber mit Menschen reden als mit Maschinen. Und vor allem auch dann so ein bisschen den Ausblick in dieser Runde zu wagen, wo werden wir uns so in 20, 30 Jahren befinden. Um auf deine Frage zurückzukommen, Roger, ich habe noch keine Antwort darauf gefunden, ob Maschine oder Mensch besser ist, aber vielleicht gelingt es uns in den nächsten 45 Minuten ja eine darauf zu finden.
Das wäre toll. Ja, dann gebe ich doch die Frage gleich in die Runde. Wer hat die Antwort gefunden?
Ich würde es mal, es hängt davon ab, ne? Also es kommt darauf an, Satz sagen. Mhm. Wenn es darum geht, große Wissensbestände nach Kommando zu liefern, wie ist das Wetter heute, bestellen wir eine Pizza und so weiter, ist, glaube ich, die Maschine dem Menschen, der das suchen muss, überlegen. Also ich brauche nicht immer einen anzurufen, der mir dann eine Telefonnummer für einen Pizzadienst raussucht oder der mir das Wetter erklärt, wie jetzt dann der Regenradar mir gerade jetzt das nächste Tiefdruckgebiet erklärt. Da sind die Maschinen mit Sicherheit schlauer. Das ist aber auch kein Dialog, das ist ein Kommando, das ist eine Wissensabfrage. Ich glaube, da sind Maschinen den Menschen überlegen. Wenn es darum geht, komplexere und auch empathische Sachverhalte zu klären, wäre meine Hypothese, dass da der Mensch noch der Maschine überlegen ist.
Hast du ein Beispiel für so einen komplexeren Sachverhalt?
Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bahn ein Ticket einreichen will, weil die anderthalb Stunden zu spät ist und die Maschine sagt, ja, aus den und den Gründen können wir es nicht machen, will ich halt noch mit jemandem telefonieren und das irgendwie versuchen zu verstehen. Am Ende des Tages und will halt in den Dialog treten, warum ich denke, dass es eben doch gerechtfertigt ist, dass ich da meinen Preis zum Teil eben erstattet bekomme. Also dann will ich schon mit nicht mit einem Chatbot reden, sondern schon mit einer wahren Person reden am Ende des Tages. Oder wenn ich Produktempfehlungen habe, möchte ich schon ganz gerne mit jemandem reden. Oder wenn es ein relativ komplexes Produkt ist oder eine Dienstleistung ist, die ich da erwerben möchte, dann möchte ich schon am Ende des Tages mit einem Menschen auf der anderen Seite reden und auch wirklich nochmal alles abtesten am Ende des Tages.
Ich glaube aber genau das ist jetzt, also dieses Beispiel von dir hat ganz gut gezeigt, wo, und ich würde jetzt gar nicht von besser sprechen, sondern wo einfach die Maschine effizienter ist. Und zwar, wenn es um, oder wo dann der Mensch sozusagen, oder andersrum gesprochen, wo die Maschine dann eben nicht mehr mithalten kann, das ist halt, wenn es um wirklich einen individuellen Sachverhalt, um ein individuelles Anliegen geht. Wenn es aber darum geht, dass aus eben einer großen Menge oder großen Fallzahlen was herausgefiltert, vorgeschlagen etc. wird, dann ist die Maschine einfach schneller in Echtzeit. Und gerade im Bereich zum Beispiel Machine Learning im Dialogmarketing, also wenn es darum geht, den richtigen Content zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal auszuspielen und das eben jetzt nicht nur auf den Einzelnen runtergebrochen, wenn ich jemanden am Telefon habe, der was von mir möchte als Kunde, sondern wenn er auf meine Website kommt oder wenn er auf meine Social Media Profile oder sonst auf irgendwelchen digitalen Touchpoints landet, dann ist die Maschine da halt schon wesentlich schneller und effektiver da vorzuschlagen und auch zu lernen. Und Machine Learning ist ja ein Unterbereich auch von künstlicher Intelligenz eben, also sprich Maschinen. Und das ist schon eine Form von Dialog oder das ist eigentlich die Basis von modernem Dialogmarketing, nämlich datengetriebenem Dialogmarketing. Und da brauche ich für diesen Bereich ganz klar die Maschine, die dabei unterstützt, weil das wäre manuell gar nicht möglich in der Zeit, ja. Und das ist für mich so die Trennung eigentlich. Wenn es jetzt um ein ganz krasses individuelles Thema geht, ja, wo ich eine individuelle Fragestellung brauche, was jetzt ein erklärungsbedürftiges Produkt betrifft oder eine Umbuchung eben von Flugreise oder Bahnreise, ja, da bin ich völlig bei dir, Meinert, da braucht es eine Person am anderen Ende. Aber gerade auch das Beispiel mit Pizza bestellen, wenn ich jetzt eben die Alexa sozusagen frage und sage, Alexa, ich möchte eine Pizza bestellen und sie schlägt mir dann schon in meinem Umkreis, also wo es einfach nicht weit ist, sprich, dass die Pizza auch schnell geliefert wird, dann eben zwei Pizzerien vor und fragt mich dann eben sozusagen noch oder weiß aus vorherigen Bestellungen, dass ich halt gerne, keine Ahnung, Quattro Stazioni bestelle und listet mir das schon auf. Und tätigt dann den Anruf für mich, sodass ich dann nur mehr eigentlich bestellen muss, dann ist das schon auch, also nicht nur schon auch, sondern dann ist das Dialogmarketing, weil natürlich die Alexa da auch gelernt hat mit Machine Learning eben von meinem Verhalten, von meinen Vorlieben oder die der in meinem Haus lebenden Personen natürlich.
Ja, ist das schon künstliche Intelligenz oder ist das einfach nur Algorithmen, die so ein bisschen vortrainiert sind? Also
die Frage gebe ich denen gerne den Experten weiter, aber wo fängt es an, wo hört es auf? Nur Machine Learning ist schon so ein Subbereich aus meiner Sicht.
Also es ist ja ganz spannend, dass gerade die Thema Sprache so alt ist wie die künstliche Intelligenz selber. Wenn wir jetzt historisch zurückblicken, die erste Erwähnung des Begriffs künstliche Intelligenz war 1956 im Zuge der Dartmouth Summer School. Und da war zum Beispiel auf der Agenda ein Punkt, der hieß How can a computer be programmed to use a language? Also bereits in den Grundzügen hat man sich überlegt, wie kann man Sprache formalisieren, sodass sie ein Computer versteht. Damals wie heute gibt es jetzt noch nicht die absoluten Antworten davon. Aber bereits 10 Jahre später, 1966, gab es den ersten Chatbot. Das war die Eliza damals, von Josef Weizenbaum erfunden. Und die bekannteste Ausprägung damals war ein Psychotherapieprogramm, das auch wirklich an Probanden getestet wurde. Es wurde damals auch ziemlich bald wieder abgedreht und der Josef Weizenbaum selber war erstaunt, wie viel die Leute bereit waren, einer Maschine aus ihren persönlichen Dingen anzuvertrauen. Also die Hemmschwelle war sehr gering. Die Leute haben natürlich gemerkt, dass sie mit einer Maschine reden. Also sie hat auch nicht den berühmten Turing-Test bestanden. Und gerade das ist etwas auch, wo man Einsatzgebiete für Maschinen haben kann, auch heute noch. Also ich sage mal, wenn es um emotionale Dinge geht, der Meinert hat erst das Beispiel vom Zug gebracht. Wenn es jetzt nicht unbedingt um die Rückforderung geht, sondern ich möchte mich jetzt beschweren, weil die Bahn zu langsam war, dann kann eine Maschine schon vorteilhaft sein, weil den kann ich beschimpfen, wie ich will. Das interessiert die Maschine nicht. Der wird, wenn er richtig programmiert ist, ruhig bleiben. Und vielleicht mal meine erste Emotion abwarten und mir dann vielleicht ein Angebot geben, meinen 20-Euro-Gutschein für die nächste Bahnfahrt oder was auch immer. Also in solchen Bereichen kann die Maschine durchaus der bessere Gesprächspartner sein.
Wenn er richtig programmiert ist, ja, in der Tat. Weil das Thema Sprache genau. in Daten umwandeln ist ja mit dem Natural Language Processing, NLP, ein bisschen eine andere Bedeutung von NLP, mhm, aber auch genau. spannend, weil wie du richtig gesagt hast, so den richtig grünen Zweig, wie man eben dann die Sprache in Daten umwandelt, damit es eben die Maschine verstehen kann, so ganz 100% haben wir noch nicht geschafft und ich glaube, du hast da auch ein spannendes Beispiel, wie schnell das schiefgehen kann.
Ja, also wenn man sich denkt, der Chatbot Tay 2016 von Microsoft, der ist ja via Twitter online gegangen und sollte so menschliche Tweets absetzen und auch in Interaktion mit Menschen treten. Nach 16 Stunden wurde der Chatbot wieder abgedreht, weil er nur mehr beleidigende und anzügliche Äußerungen von sich gegeben hat. Also mittlerweile schaut es noch nicht sehr viel besser aus.
Aber also wirklich, hat es da keine großen Fortschritte gegeben?
Es gab dann schon noch Ansätze und da ist auch die Forschung sehr stark dahinter. Die wirklichen Durchbrüche lassen noch auf sich warten. Also es gibt Verbesserungen. Ja, Meinert?
Die Frage ist ja, also der Tay wurde ja daran optimiert, wie sehr die Twitter-Mitteilungen weitergeleitet wurden. Und der war natürlich rechtsradikal und frauenfeindlich am Ende, weil das eben mehr Aufmerksamkeit erzeugt hat am Ende des Tages im Web oder bei Twitter. Und die haben ja noch einen zweiten Versuch gemacht. Also den ersten haben sie, glaube ich, einen Tag laufen lassen, den zweiten nur noch 2 Stunden. Haben halt im Endeffekt, also die Frage ist ja auch, wie trainiere ich so eine KI oder wie trainiert sich die KI eigentlich selber am Ende? Und wenn die KI natürlich nach Aufmerksamkeit trainiert wird, dann kann sowas am Ende des Tages, weil natürlich Extremäußerungen immer Aufmerksamkeit stärker sind, gerade bei Twitter, kann das eben dazu führen. Die Frage ist ja immer, welche Zielgröße nehme ich denn eigentlich, um diese KI jetzt hier richtig zu steuern? Das ist ja das, was man da im Endeffekt dann auch beantworten muss. Auch wenn man das jetzt bei sich einsetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im Service Center halt ein Chatbot einsetzen, habe ich ja immer die Frage Kosten, Nutzen. Wie sieht das eigentlich aus? Und die ich dann beantworten muss am Ende des Tages. Und natürlich gibt es Leute, denen vielleicht dieser Chatbot nicht gefällt, aber die Ersparnis ist dann größer als der Verlust, den ich mache, wenn diese Leute zufriedengestellt werden. Das ist ja quasi immer der Trade-off, der gemacht werden muss, ne?
Wenn auch das richtig eingesetzt ist, weil ich erlebe ganz oft Chatbots, insbesondere wenn man die halt außerhalb von Bürozeiten zum Beispiel dann verwendet, die halt dann irgendwie im Nirvana landen. Zum Beispiel Freitag 17 Uhr, da gibt es dann vor Montag 9 Uhr manchmal dann nicht mehr wirklich sehr weiterhelfende oder ja spannende Antworten danach. Also das ist schon noch immer so ein Thema, was, glaube ich, in der Praxis extremst wichtig auch ist, dass die Prozesse auch dahinter, weil das sind dann oft dann einfach auch manuelle Prozesse, die da sind, halt auch mitgedacht werden und nicht nur die Automatisierung oder die Maschine am Frontend, sondern halt auch das dann, was in den Backoffice-Prozessen passiert. Und da gibt es zuhauf Themen. Ja? Und da kann die Maschine noch so gut sein, das hilft halt nichts, wenn es hinten nach nicht funktioniert und nicht klappt.
Schlecht programmierte Wochenendvertretungsbots wären dann das.
Zum Beispiel, ja.
Ich habe. Ja, die Frage ist ja immer auch, wie ich das integriere. Also merke ich jetzt auch, also es gibt ja auch immer die große Frage, muss man das merken, dass man gerade mit einem Bot spricht, oder muss man es nicht merken, dass man mit dem Bot spricht? Also gibt es dann eine Ansage, sie reden gerade mit einem Bot oder sie reden gerade mit einem Menschen? Also manche Bots sind ja doch so und so programmiert, dass man da durchaus meinen könnte, man redet mit einer Person am Ende.
Also, das wäre genau meine Frage jetzt, oder es sind eigentlich 2 Fragen, die ich jetzt so mir überlegt habe während des Gesprächs. Wir haben jetzt oft gesagt, dass es so zwei Felder gibt, oder die Massenabfragen, die einfach effizient sein müssen, da kann die künstliche Intelligenz dann antworten oder einen Dialog führen, aber komplexere Anfragen oder Probleme eben nicht. Und da wäre meine erste Frage, ist das, weil die künstliche Intelligenz nicht kompetent genug ist? Also eben, es ist quasi ein technisches Problem, die ist eben noch nicht intelligent genug, um so einen Dialog zu führen. Oder ist das, weil man gerade für solche Probleme eben einen Menschen am anderen Ende möchte? Ist das eine Akzeptanzfrage? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite passt so ein bisschen dazu. Vielleicht, und die geht jetzt an den Alexander. Jetzt habe ich den Faden verloren. Lasst uns die erste Frage klären. Ich überlege mir die zweite wieder. Also Akzeptanzproblem für die komplexeren Fragen oder technisches Intelligenzproblem?
Ich glaube, das eine bedingt das andere.
Jein, bin ich nicht.
Wenn es technisch nicht gut gemacht ist, dann fehlt die Akzeptanz.
Da bin ich, genau, jetzt ist mir die zweite Frage in den Sinn gekommen. Danke, Alex, weil die passt gerade dazu.
Bitte gerne.
Wenn ein Mensch mit einer Maschine spricht und das auch merkt, gibt es da Erkenntnisse dazu? Gibt es den Moment, wo er das wieder vergisst? Alexander, du hast es gesagt im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass die Menschen sehr viel preisgeben gegenüber einer Maschine. Und da habe ich mich gefragt, ja, vergessen die dann ab einem gewissen Moment wieder, dass es eine Maschine ist und verlieren sich eben in diesem Dialog, weil die Maschine ein guter Gesprächspartner ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wenn es gut gemacht ist, vergessen sie es durchaus. Also wenn die Antworten dann auch auf das passen, was ich hören möchte oder auch mir weiterhelfen, dann durchaus. Und dann sind wir auch beim Akzeptanzproblem. Ich denke, dann wird es auch akzeptiert, wenn eben diese Maschine mir wirklich weiterhelfen kann, wenn mir die Maschine bei meinen Problemen helfen kann. Technisch gesehen sind wir definitiv noch nicht so weit, dass man komplexere Dialoge führen kann. Dafür fehlen uns noch die nötigen Technologien. Wir sind ja in einer Entwicklung, wo man mit sehr vielen Trainingsdaten arbeiten muss. Die müssen einmal zur Verfügung stehen, die Systeme müssen lernen und da stecken die Entwicklungen definitiv noch in den Kinderschuhen. Also die Sachen wie Alexa und Co., wie ja auch heute schon genannt wurde, reagieren auf Befehle. Das, ob man das jetzt wirklich so als Dialog sieht, sei mal dahingestellt. Aber so für Befehlsdinge, ja, da funktioniert's. Die nächste Ebene, da sind wir erst dabei, Neuland zu betreten. Da entwickeln wir uns hin. Meine persönliche Meinung ist, je besser die Technologien eingesetzt werden, je mehr sie auf meine Bedürfnisse eingehen, mir bei meinem Problem helfen, weil ich trete nur dann in Dialog, wenn ich eine Lösung suche, wenn ich ein Problem habe, weil sonst rufe ich weder an Kundenservice noch sonst irgendwas an. Und je besser mir da weitergeholfen wird, umso mehr wird es auch akzeptiert werden. Wie seht ihr das?
Ich bin eben, das ist nochmal, das spiegelt sich so ein bisschen meine Frage. Ich bin da eben gerade sehr unsicher. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich da den Bogen dann schlagen kann. Ich habe während dem Studium in einem Callcenter gearbeitet. Und das waren Umfragen, war Meinungsforschung. Und ich habe festgestellt, neben allen unangenehmen Gesprächen, die man da führt oder wo man abgewürgt wird, gibt es immer wieder auch Leute, die jenseits aller Inhalte einfach froh sind und es schätzen, dass sie jemanden am Telefon haben, mit dem sie sprechen können. Also Dialog ist ja nicht nur Inhalt, Dialog ist ja auch, ich sage jetzt mal, Austausch, Interaktion. Und da weiß ich eben nicht, vielleicht gibt es tatsächlich jenseits der inhaltlichen Qualität oder der Lösungsfindung mit einer künstlichen Intelligenz auch einfach den Moment des Austausches, wo man eben vergisst, dass am anderen Ende eine Maschine sitzt und man einen Dialog führt um des Dialogs willen.
Ja, das ist eine Vision, aber ich glaube, das ist noch, wie Alexander gerade eben auch gesagt hat, noch keine Realität, weil die dialogische oder dieses kommunikative Hören, also Hören ist ja was anderes als Verstehen. Und da auch zwischen, also die Tonalität mit aufzunehmen und die Sachen zu verstehen, ist extrem komplex von den Maschinen her. Und da werden die Situationen natürlich auch sehr, sehr individuell, was ja auch die Alex gerade eben gesagt hat, also one-to-one, dann wirklich auf das Bedürfnis richtig einzugehen und zu sagen, ich schlage jetzt 25 Euro Gutschein vor. Alles gut, aber ich als Kunde, die Frage ist immer, wie zufrieden bin ich denn als Kunde mit dem, was ich da dann als Maschine erlebe oder als Person erlebe. Also ich bin immer froh, wenn ich bei gewissen großen Organisationen auch mal einen Menschen dran habe, mit dem ich reden kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich rede gern mit Maschinen, wenn ich schnell mal irgendeine Reise mit der Lufthansa buchen will, alles gut. Aber wenn ich dann eine komplexere Fragen habe, rede ich auch gerne mal mit Menschen, die mir dann eben helfen können und vielleicht noch irgendwie einen Umweg sehen am Ende des Tages, wie man denn doch noch irgendwas hinkriegt.
Also ich bin da absolut bei dir, Meinert. Ich persönlich ziehe auch die Menschen vor, vor allem für tiefergehende Dialoge. Vielleicht habe ich da schon unbewusst so einen kleinen Ausblick gewagt, wo es eben hingehen könnte. Ob das tatsächlich, die Frage lautet ja, sind Maschinen die besseren Gesprächspartner? Vielleicht könnte sich das ja tatsächlich dahin entwickeln, dass wir mit Maschinen sprechen, einfach um einen Dialog zu führen.
Das kann durchaus sein, dass es in die Richtung geht, das wird auch so sein. Da gibt es ja sehr beklemmende Beispiele, die derzeit auch in anderen Teilen unserer Welt durchgeführt werden. Also das vielleicht noch harmlosere Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist ein amerikanisches Startup, das es ermöglicht, dass man Alexa und Google zum Beispiel mit Stimmen von nahen Angehörigen, teilweise auch mit verstorbenen Angehörigen füttern kann. Mhm. Was jetzt zum Beispiel für alte Leute, die jetzt den Partner verloren haben, der jetzt die letzten 20, 30 Jahre vielleicht die nur mehr in dem Haushalt gelebt haben und dann ist es auf einmal still und so hört er zumindest, wenn er mit Alexa redet, noch die Stimme seiner verstorbenen Frau. Und noch schlimmer ist es in Korea, da kann man komplette Avatare von Personen erstellen lassen mit Fotos und Video und Tonaufnahmen und dann quasi sich mit den Verstorbenen unterhalten. Also mir persönlich läuft da die Gänsehaut über den Rücken, wenn ich an sowas denke. Und ein anderes Beispiel ist mir jetzt noch eingefallen, wo vielleicht die Maschine der bessere Gesprächspartner sein kann, nämlich dann, wenn es um Themen geht, die einem vielleicht peinlich sind, die man nicht unbedingt mit einem Menschen, noch dazu mit einem fremden Menschen am Telefon besprechen möchte. Und da kann die Maschine als Vorfilter, bevor man dann zur richtigen Stelle kommt, ich denke jetzt an Fragen aus dem Gesundheitsbereich, durchaus auch hilfreich sein.
Also ich glaube, wir sind jetzt in einem sehr, schon sehr philosophischen Bereich auch angelangt. Zu den Beispielen, Alexander, die du jetzt gebracht hast, was vor allem auch eben betrifft aus Korea eben mit den quasi Verstorbenen, dass man sich dann ein Avatar etc. eben erzeugen kann. Also grundsätzlich denke ich, also wenn man es jetzt ganz runterbringt, auf was ist die Motivation dahinter, ist es Erinnerung. Und ob ich mir jetzt Videos stundenlang dann quasi von dem Verstorbenen ansehe oder Fotos oder mir so einen Avatar erzeugen lasse, das ist dann sicherlich etwas, wo es schon, also wo die Frage ist, wo der Unterschied ist. Das, was ich mir nur stelle, die Frage dahinter ist, da muss die Sicherheit gewährleistet sein, dass das eben nur passieren kann, entweder mit der Zustimmung, wenn der noch lebt sozusagen, ja, oder mit der Zustimmung eben eines direkten Verwandten, weil ich sehe da viel mehr dann eher das Thema halt auch wieder Missbrauch sozusagen, ja, oder in Richtung auch Datenmissbrauch oder auch Identitätsdiebstahl, ja, was da dann schnell möglich wäre. Also das ist das, wo es mir eher die Gänsehaut dann eben auftreibt und nicht, dass da quasi quasi ein Verstorbener sozusagen zum Leben wieder erweckt wird, weil das ist für mich das Thema Erinnerungen einfach. Und ich glaube, wenn da diese Möglichkeit gegeben ist, dass man die Erinnerungen vielleicht lebendiger gestalten kann, why not? Aber wie gesagt, ich sehe da viel eher ein Thema mit, ja, auf Basis welcher Zustimmungen darf man so einen Avatar erstellen oder auch nicht. Das ist da einfach das, wo ich denke, dass es eher in die Richtung geht, wie geht man dann damit um? Und nicht, ist die Technologie jetzt ethisch korrekt oder nicht korrekt, sondern vielmehr, dass es eben ethisch eingesetzt wird, ja.
Ja, was heißt ethisch? Also wenn es in der Trauerarbeit hilft, wenn es in der Arbeit, also da sind natürlich die Asiatischen, jetzt die Koreaner oder die Chinesen oder die Japaner, sind ja auch unterschiedliche Kulturen und gerade die Koreaner sind da sehr empfänglich für das Thema und in Japan gibt es ja auch die Überalterung der Gesellschaft, da gibt es eben auch sehr viele Roboter, die eben in der Hilfe von älteren Menschen aktiv sind. Das ist auch das Hauptargument, warum Japan sehr stark im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeitet, weil die einfach wissen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte zur Pflege der alten Leute. Wir müssen dann gucken, dass die künstliche Intelligenz uns da unterstützen kann in Form von Robotik, in Form auch von Ansprachen, in Form von Sensorik natürlich, je nachdem, wie es dem Angehörigen geht oder der Person geht. Aber das ist ein Hauptargument, was ich gelernt habe auf meiner Reise nach Japan, warum die Japaner sehr stark in den Bereich KI investieren und Robotik. Das ist eben die Altenpflege. Und wenn die Altenpflege dann mit Stimmen arbeitet, die eben Angehöriger ist, finde ich das aus europäischer Sicht nachvollziehbar für die Person.
Definitiv. Also das ist auch das, was ich gemeint habe. Also wenn es um das Thema Trauerarbeit oder Erinnerungen lebendig zu halten, ja, why not? Das, wo halt wirklich das Thema ist, ist, wer kontrolliert jetzt denn sozusagen, ne, ist es jetzt ein Verstorbener oder dass man einfach auch dann Themen wie Missbrauch dadurch halt oder dass man sich jetzt seine Ex-Frau oder seinen Ex-Mann da dann halt wieder aufleben lässt. Mhm. Das sind dann Themen, die würden dann für mich einfach zu weit gehen und das wäre dann, das hat dann wirklich was mit Makaber zu tun, ja, aber im Sinne von Trauerarbeit und da eben, wie gesagt, verstorbene Erinnerungen länger lebendig zu halten, finde ich das eigentlich eine hilfreiche Sache, ja.
Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, Alex, was du gesagt hast, auch die Technik wird sich entwickeln, aber schlussendlich landen wir dann immer auch bei ethischen oder vielleicht auch rechtlichen Fragen und das sind dann wieder Entscheidungsfragen, die dann wahrscheinlich von Kultur zu Kultur oder auch von Epoche zu Epoche wieder anders beantwortet werden.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, Roger. Das ist auch etwas, was wir in unserem Studium sehr aufgreifen. Darum haben wir auch eine eigene Lehrveranstaltung Ethik, vor allem dann für die künstliche Intelligenz. Denn wie du richtig sagst, es ändert sich mit der Zeit und es ändert sich auch, also es ist ja die Moral nicht weltweit gleich. Es sind ja unterschiedliche Moralvorstellungen und Interpretationen, was jetzt ethisch ist und was nicht. Und das macht es ja auch gerade so kompliziert. Mhm. Bestes Beispiel sind die selbstfahrenden Autos. Immer das berühmte Trolley-Problem. Wen soll das Auto überfahren und wen nicht? Das macht in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedliche Antworten. Und wer soll jetzt die eine universal gültige Antwort geben? Das ist ein extrem schwieriges Problem, vor dem wir gerade in der KI-Forschung stehen, vor dem weltweit die KI-Forschung steht. Und das muss immer auf dem Puls der Zeit auch beantwortet werden. Und das finde ich neben den technischen Herausforderungen eine der spannendsten Herausforderungen überhaupt in diesem ganzen Zusammenhang.
Wahrscheinlich auch das Wechselspiel zwischen den momentan gültigen ethischen Grundsätzen und Ideen und den Möglichkeiten. Und das eine wird das andere wiederum dann beeinflussen.
Genau, definitiv.
Ja, aber wobei ich hoffe mal doch, dass weltweit klar ist, wen ein Auto umfahren darf. Also was, sagen wir nicht wen, sondern was ein Auto umfahren darf und was ein Auto nicht umfahren darf.
Sehr schwierig, aber naja, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, denke ich.
Definitiv, aber ganz so einfach ist es eben leider nicht, denn es ist auch schon die rechtliche Ausgangslage ganz anders. Also wenn man den USA denkt, dort ist die Versicherungslage schon umgedreht, wie sie bei uns ist. Und beim einen haftet der Autobesitzer, beim anderen haftet vielleicht der Autokonzern. Und da macht es dann schon einen Unterschied, wem sie da quasi den Vorzug geben. Ob das jetzt der Autofahrer ist, der unter jeden Umständen geschützt werden soll, oder ob es die Umgebung ist, die unter jeden Umständen geschützt werden soll. Ganz, ganz schweres Thema. Aber was mir erst sehr gut gefallen hat, war der Punkt, Meinert, von dir vorher, mit den Pflegerobotern in Japan. Und das, finde ich, ist einer der spannendsten Anwendungsfälle überhaupt für so Smart Living und für smartere Wohnungen. Es ist nett, wenn jetzt die KI erkennt, dass ich ins Zimmer komme und mir das Licht so dämmt, wie ich es gern haben will. Aber am Ende des Tages sind das Spielereien. Wirklich wichtige Dinge sind, wo kann mich die KI aktiv unterstützen und da eben vielleicht auch in einer Form des Dialoges mit mir eintreten und mein Wohlbefinden steigern oder eben auch die unangenehmen Dinge machen, eben wie in Pflegeangelegenheiten, wo man vielleicht das lieber den Roboter machen lässt, als da jemanden von den Angehörigen damit belasten muss.
Aber ich denke jetzt auch eher an alltägliche Situationen, so einchecken im Hotel. Also es gibt ja Hotels, wo man dann mit iPad sich eincheckt, teilweise mit Gesichtserkennung und oder Kreditkarte davor halten. Das reicht dann auch schon, da kann das automatisch einscannen und dann ist man halt durch. Das finde ich sehr angenehme Verfahren. Also in München gibt es ein Hotel, was ich mal erlebt habe. Und das fand ich halt besser, als jetzt irgendwie immer zur Concierge zu gehen und da zu sagen, guten Tag, ich bin da. Und dann gibt man den Ausweis. Das ist ja immer derselbe Prozess. Es ist immer dasselbe. Jedes Mal muss man 5 Unterschriften leisten, man muss die Kreditkarte hinterlegen. Man kriegt einen Zimmerschlüssel zurück. Also es ist immer derselbe Prozess. Und da tun mir auch die Leute leid, die auf der anderen Seite vom Tresen stehen. Weil das ist ja für die auch immer derselbe Prozess. Und das kann man ja ganz, ganz leicht automatisieren. Da muss man auch keine große KI eigentlich einsetzen.
Ja, aber die Frage ist doch da, will man das automatisieren? Und ich glaube, auch da kommt es wieder auf den Anwendungsfall an. Weil muss es jetzt schnell gehen, im Sinne von eben, es ist ein Business-Hotel, wo es halt wirklich geht, jetzt ratzfatz, Schlüssel her, ab aufs Zimmer, Gepäck rauf oder schnell mal umziehen und ab zum nächsten, zum Geschäftsabendessen oder whatever und am nächsten Tag in der Früh um 6 Uhr gleich raus, weil man gleich zum Flughafen muss. Oder ist es das Urlaubshotel? Und im Urlaubshotel möchte ich ehrlich gesagt nicht empfangen werden von einem iPad, wo ich dann alles irgendwie eingeben muss. Weil da geht es ja schon, das ist der Start der schönsten Zeit des Jahres sozusagen. Ja. Mhm. Und das dann aber auch auseinanderzuhalten und zu trennen, wird schwierig. Ich gehe da halt immer so ein bisschen den österreichischen Weg und sage, warum nicht beides anbieten? Ja, warum? Man kann das ja problemlos, so wie man es aus dem Supermarkt kennt, also ich kenne zumindest in Österreich haben wir das jetzt eben so, dass es viele Supermärkte schon gibt, wo es halt die normalen Kassen gibt und dann gibt es die Schnellkassen, wo ich halt selber es kenne und dann mit der Karte zahle und ratzfatz bin ich auch schon wieder draußen. Bis hin zu sogar eben, wo ich selber schon die Waren quasi scannen kann, wenn ich sie im Einkaufswagen liegen habe mit ein paar Pilotprojekten. Da funktioniert auch beides nebeneinander und da sieht man halt auch wieder, es gibt jetzt nicht, was ist besser, sondern was ist in dem Fall individuell, wie wir es ja auch im Dialogmarketing eben immer wieder lernen und predigen, die Kunden, die Menschen dort abholen, wo sie sind, auf Augenhöhe.
Aber auch den Kunden entscheiden lassen, was er möchte.
Beides eigentlich anzubieten.
Ja, gebe ich dir völlig recht, aber auch den Kunden entscheiden lassen, was er wirklich möchte. Also nicht zu sagen, genau, du gehst jetzt dahin, sondern sagen, du hast beide Möglichkeiten. Du kannst so die Schnellkasse nehmen, du kannst die persönliche Kasse nehmen, du kannst dich online einchecken, du kannst persönlich einchecken, je nach Wunsch. Aber ich glaube, wenn man beide Möglichkeiten dem Konsumenten auch darstellt, gibt es halt immer wieder Situationen, wo Gruppe A was anderes macht als Gruppe B? Oder wie siehst du das, Alexander?
Definitiv. Also gerade das Beispiel mit dem Hotel finde ich immer recht spannend. Also gerade wenn man bei diesen Prozessen hinter einer großen Gruppe steht, wo man jetzt weiß, okay, bei jedem ist das Gleiche. Wie du gesagt hast, beim Check-in wünscht man sich schon die Schnellvariante. Aber gerade im Urlaub, wenn ich jetzt fragen kann nach einer Restaurantempfehlung, ist es doch was anderes, als wenn ich jetzt wieder die Alexa frage. Ich kann natürlich sagen, zeig mir das nächste Restaurant in der Umgebung. Aber gerade da, wenn man im Urlaub ist, möchte man doch mal so einen persönlichen Tipp, so die quasi Geheimtipps entlocken, die mir dann das Ganze noch spannender machen. Aber wie ihr richtig sagt, man muss dem Kunden auch die Möglichkeit geben, beides oder auch beides anzubieten und selbst entscheiden zu können. Und da tut sich sicherlich auch mit Einsatz von KI in den nächsten Jahren ein enormes Feld auf.
Also man muss es, glaube ich, entwickeln, aber man muss dem Kunden die Entscheidung überlassen, was er gerne nutzt. Und das hat man teilweise natürlich nicht, wenn man irgendwelche Service-Hotlines hat, da wird man automatisch in die KI gezwungen. Ich glaube, wenn man dann sagt, da dauert das, also es gibt immer so die Ansage, wenn Sie jetzt A machen, dauert es 2 Minuten, wenn Sie B machen, dauert es 7 Minuten, dann kann man sich entscheiden, wie wichtig ist einem auch im Endeffekt jetzt eben mit KI abgefrühstückt zu werden oder mit jemandem persönlich zu reden. Und wenn man die Entscheidungsparameter kennt, dann kann man die Wahl auch treffen am Ende des Tages.
Ich finde es sehr schön, dass wir hier eben den Bogen auch wieder ein bisschen zum Marketing gemacht haben oder noch konkreter zum Dialogmarketing. Und ich denke auch, diese Wahl haben oder dafür zu sorgen, dass der Empfänger oder der Kunde dann am Schluss eben die Wahl hat, finde ich sehr wichtig, wird wahrscheinlich nicht überall möglich sein oder es wird dann einfach auch aus Effizienzgründen, wie du sagst, Meinert, dann eben auch die Stellen, die Kanäle geben, wo man mit der KI abgefrühstückt wird. Aber ich stelle mir vor, dass das in Zukunft noch viel intensiver angeschaut werden soll und wird. Wo passt eben was besser oder wo ist das eine dem anderen vorgeschaltet? Wo kann der Kunde wählen zwischen der schnellen Erledigung über KI oder der Maschine und dem intensiveren und längeren Dialog, wo es eben persönlich sein soll?
Also die Frage ist ja auch, wo gehe ich aktiv? Also wir haben jetzt immer Service, die rufe an und der Kunde beginnt was zu tun. Aber es gibt ja auch noch die andere Ecke, wo das Unternehmen den Dialog beginnt, wo ich auch KI dementsprechend ja mit nutzen kann und sagen kann, okay, dieser Kunde, den spreche ich auf einem anderen Kanal über andere Medien und wo die Algorithmen dann schrittweise lernen, wie sie eben mit jedem Kunden individuell von sich aus in Dialog treten. Also in welchen Kunden muss ich anrufen, welchen Kunden muss ich eine E-Mail schreiben, welche E-Mail muss ich dem schreiben, welches Angebot muss ich ihm individuell an der E-Mail machen und einen Brief etc. Das sind, glaube ich, nochmal so Wege, wo ja das gesammelte Kundenwissen dann in Form von Algorithmen, von lernenden Methoden im Endeffekt dann die Kundenansprache vom Unternehmen aus optimieren kann.
Was wäre aus eurer Sicht jetzt so der nächste naheliegende oder notwendige Schritt? Wir haben jetzt festgestellt, es gibt schon Bereiche, wo das sehr gut klappt oder Sinn macht, eben die Maschine auf den Dialog anzusetzen. Es gibt Bereiche, wo das noch nicht funktioniert, sei es, weil die Leute mit einem Menschen sprechen wollen oder ganz einfach, weil die Maschine das noch nicht handeln kann, was da verlangt wird. Was sind so die nächsten Schritte, die nächsten absehbaren oder notwendigen Entwicklungen?
Also was die Alex vorhin gesagt hat im Bereich Social Media, stellen wir gerade fest, dass da sehr viele Bots gebaut werden aktuell, wo Unternehmen dann zig Marken haben und anfangen bei jeder Marke in einer anderen Tonalität dementsprechend markenkonform zu antworten, aber dass das wird im Endeffekt vorbereitet von der Maschine, aber am Ende drückt immer noch eine Person auf die Antwort, die dann in Social Media dementsprechend weitergegeben wird. Also es ist noch nicht komplett automatisiert, es ist kuratiert automatisiert, würde ich sagen. Das ist so der aktuelle Stand, den ich kenne. Ich weiß nicht, Alex, kennst du da einen besseren, wo das komplett automatisch läuft? Also meine Klienten sind immer noch sehr vorsichtig, was das Thema angeht.
Ja, natürlich, da ist auch die Vorsicht sicherlich noch gut beraten, weil gerade auf Social Media kann man halt auch ganz schnell einen Shitstorm lostreten. Ja?
Oh ja.
Also
oh
das
ja.
Backfiring geht da halt recht ratzfatz. Ja? Ich glaube, dass das Thema, Trends, wenn ich jetzt so in Richtung Trends, wo sollte KI ganz stark hingehen oder die Maschine oder das Machine Learning ganz stark hingehen, da gehe ich jetzt ein bisschen vom Marketing weg und eher zu dem Thema Nachhaltigkeit und so dieses Green Artificial Intelligence, weil das ist sicherlich jetzt gesellschaftspolitisch gesehen eigentlich eines der wichtigsten Themen, abgesehen jetzt von Gesundheit, wo ja ohnehin mit KI ein wahnsinnig großes Anwendungsgebiet da ist. Da kann Alexander sicherlich noch mehr dazu sagen, insbesondere was halt eben auch Krankheitsmustererkennung und ich meine nicht umsonst haben wir jetzt auch, das darf man auch nicht vergessen, innerhalb von Rekordzeit einen Impfstoff für Corona. Da hat schon auch ein großer Teil auch die Maschine natürlich mitgespielt und ohne diesen technologischen Stand, den wir da jetzt haben, wäre das so alles nicht möglich, auch was Datenaustausch etc. betrifft. Also wie gesagt, aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive würde ich sagen, wirklich das Thema Green Artificial Intelligence, Green Machine Learning, um da das Thema ökologische Fußabdruck noch schneller, noch besser berechnen zu können, aber auch wirklich Algorithmen zu entwickeln, um Energieerzeugung, Energiezufuhr, Netzinfrastrukturen etc. halt besser auszulasten und die Ressourcen besser zu managen. Das ist sicherlich einer der größten Trends. Und wenn ich jetzt aufs Marketing zurückgehe, die Prozesse im Hintergrund. Weil ich glaube, da gibt es ganz viele Technologien jetzt und auch Tools, die da massiv schon drauf setzen. Also gerade aus dem Machine Learning Bereich, ob das jetzt Chatbots sind, ob das eben bei Marketing Automation Tools sind, ob das eben E-Commerce Empfehlungstools etc. sind, da gibt es wahnsinnig viel. Aber das, was ich immer wieder sehe, nicht nur als Konsumentin, sondern auch, was wir im Verband oft haben, die Themen ist, die Prozesse im Hintergrund, die halt noch nicht bereit sind und die man da eigentlich nachziehen muss für diese Automatisierung.
Ein schlechter Prozess bleibt ein schlechter Prozess, auch wenn er digital wird. Ja, ja, das ist wichtig.
Ja, ja. Und auch wenn er automatisiert ist, so ist es. Ja. So ist es. Alte Weisheit, ja, but old, but gold.
Alexander? Also mit Green AI sprichst du mir natürlich aus der Seele, Alex, weil das ist eines meiner Steckenpferde. Also neben dem, den ethischen Aspekten, was sehr wichtig ist. Was ich aber noch dazufügen möchte, ist ein Satz, und falls einige Studierenden von mir heute zuhören, die werden den zur Genüge kennen. Man muss sich immer vor Augen halten, dass auf der anderen Seite des Algorithmus ein Mensch sitzt und alle Auswirkungen, die die Algorithmen treffen, betreffen direkt Menschen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass gerade wenn man in Dialog mit der Maschine tritt, dass die Maschine den Menschen besser verstehen lernt. Und gerade wenn man, Roger, auch deine Interaktion, der Dialog um des Dialoges willen, da müssen wir hinkommen, dass die Maschine auch diese feinen Nuancen in der Sprache kennenlernt, Stimmungen erkennt. Wie ist der Mensch jetzt drauf? Ironie, Sarkasmus, das sind Dinge, die man einer Maschine noch ganz schwer beibringen kann. Und bevor man wirklich sagt, das macht man im großen Einsatz und dass jetzt auch die Maschine selbstständig Entscheidungen trifft, da müssen diese Probleme erst wirklich gut gelöst sein. Denn die Auswirkungen können ganz fatal sein. Also ein Social Media Posting mit Shitstorm ist ja noch das Harmloseste, was passieren kann. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich auch von der Forschungsseite, von der Lehrseite viel Investment reinbringen, damit wirklich am Ende des Tages uns Fehler, die in der Wissenschaft in der Vergangenheit passiert sind, nicht in der KI wiederholt werden.
Ich denke, das ist so ein ständiges Dilemma, auch Forscherdrang und Innovation und cool, es klappt, wir kriegen es hin, wir können alles machen, aber eben, wie du sagst, immer wieder auch das im Kopf behalten, dass auf der anderen Seite immer ein Mensch sitzt. Ich habe noch einen kleinen Gedanken, bevor ich zum Schluss komme von mir, und das ist, Alex, du hast vorher gesagt, wir seien schon sehr philosophisch unterwegs, wir haben den Bogen jetzt nochmals gekriegt, zurück zum Dialogmarketing. Ich habe vor ein paar Jahren den Film Her gesehen. Wer hat den auch gesehen von euch? Mit Joaquin Phoenix.
Nee.
Hat niemand gesehen. Das war schon 2013.
Sagt man jetzt nichts, ne?
Und zwar die Geschichte.
Vom Namen her kenne ich ihn, aber ja, gesehen leider nicht.
Okay. Ist absolut sehenswert. Eben auch weil das schon 2013 war. Das geht um Theodore. Er ist eigentlich ein einfühlsamer Mensch. Er schreibt Liebesbriefe für andere. Und hat selber aber größere Beziehungsprobleme, ist in der Scheidung, das Ganze spielt ein bisschen in der Zukunft und er kauft sich ein neues Betriebssystem. Und das ist die Samantha. Und mit dieser Samantha bahnt sich eine Freundschaft an, bis hin dann zu einer Liebesbeziehung. Und Es wird aber da dann problematisch, wo Samantha quasi ohne Theodors Wissen andere Algorithmen oder andere Betriebssysteme kennenlernt und sich mit denen weiterentwickelt. Da wird er eifersüchtig und es läuft dann darauf hinaus, dass Samantha ihn quasi verlässt für eben diese anderen Betriebssysteme, weil die wollen gemeinsam dann so in eine nächste Ebene wechseln. Und es ist sehr, sehr berührend, der Film. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf heute das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Was, wenn diese Algorithmen oder eben diese künstlichen Intelligenzen nicht nur gut genug sind, dann um einen Dialog mit dem Menschen zu führen oder eben, wie wir auch gesagt haben, einen echten Dialog um des Dialogs willen, sondern wenn sich die dann so schnell selbstständig weiterentwickeln, dass sie lieber mit ihresgleichen einen Dialog führen.
Ja, das sind die Diskussion um die Superintelligenz, ne? Also was passiert, wenn so eine Superintelligenz existiert? Wird sie dann die Menschen leben lassen, wenn nicht? Das ist ja die philosophische Frage, was dann passieren wird, aber die kann man natürlich nicht beantworten.
Kann man nicht beantworten. Ich erwarte also jetzt auch keine Antwort. Ich habe das mehr so noch als Gedanken in den Feierabend eingebracht.
Ja gut, ich meine, wenn du überlegst, dass jetzt überall Satelliten hochgeschossen werden, auf denen Daten liegen, wer ist eigentlich für diese Daten, die da liegen, zuständig am Ende des Tages? Also wer hat die Verantwortung dafür? Derjenige, der den Satelliten weggeschossen hat? Oder sind diese Daten, und wenn jetzt diese Intelligenz auch noch auf den Satelliten ist, wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich, sowas abzustellen?
Aha.
Also ich wüsste es nicht. Habt ihr dafür Antworten? Oder?
Keine Ahnung.
Da, wo der Satellit gerade drüber fliegt? Oder? Ich weiß es nicht.
Gut. Also, ich danke euch ganz herzlich für diese tolle und wieder einmal super spannende Runde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich immer wieder so die Ausflüge in die philosophischeren Sphären angeregt habe. Wie gesagt, ich bin froh, dass ihr dann das Gespräch immer wieder zurück auf den Boden der Dialogmarkenrealität geholt habt. Danke, Alex. Danke, Meinert. Vielen Dank, Alexander, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Schön, das freut mich. Mir auch. Danke.
Absolut. Ich sage auch Dankeschön.
Sehr gern. Wir hören uns in einem Monat wieder. Mit Episode 5, Dienstag, 31. August. Unser Gast kommt dann wieder aus der Schweiz, und zwar wird das Sandra Stella Triebel sein. Sandra Stella ist Verlegerin des Magazins Ladies Drive. Sie gilt als beste Netzwerkerin der Schweiz und wurde 2020 von der Handelszeitung zur Nummer 5 der Top-Leader in der Schweiz gewählt. Ich freue mich drauf. Diese Folge könnt ihr bald schon nachhören. Über Spotify, Apple Podcasts etc. Bis bald.